Ja, der Blick zur Uhr bedeutet mehr oder weniger, wir sollten so langsam anfangen. Und ich beginne wie jeden Abend, Mittwochabend, auch diesen Abend, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich begrüße auch heute Abend nicht nur unsere lieben Geschwister hier im Raum, die heute etwas weniger sind, natürlich klar, durch diese Veranstaltung, die wir heute Nachmittag hatten, da sind viele nach Hause gegangen. Ich denke, auch dem Wetter ist einiges geschuldet. Nichtsdestotrotz grüße ich alle, die zugeschaltet sind, wo immer das wieder sein mag, einfach durch den guten Heiligen Geist verbunden. Im Namen des Herrn darf ich Sie auch da begrüßen. Heute Morgen, davon gehe ich jetzt mal aus, haben sicherlich wieder viele ihre Losung genommen und dann einfach gelesen, was da so gegeben ist in Hesekiel 20, Kapitel 12. Ich möchte jetzt nicht so um das Kapitel selber mal eingehen, aber nach meiner Gewohnheit, und das kennen Sie ja nun, die Verse, den Kontext so ein bisschen davor lesen, so ein bisschen danach lesen, um reinzukommen. Und ich beginne einmal Hesekiel Kapitel 20, den Vers 10 bis 13b. Und da heißt es, als ich, also Gott der Herr, als ich sie aus Ägyptenland geführt und in die Wüste gebracht hatte, gab ich ihnen meine Gebote und lehrte sie meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Aber das Haus Israel war mir ungehorsam und auch in der Wüste. Und sie lebten nicht nach meinen Geboten und verachteten meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Und sie entheiligten meine Sabbate sehr. Diese Verse im Zusammenhang sprechen das an, was wir eigentlich tun, dass wir die Sabbate brechen, den Gott den Tag, den eingesetzt hat, und das stimmt mich in der Weise traurig, weil es wirklich auch bei mir den einen oder anderen Sabbat so ist. Sabbat entspricht unserem Samstag und ist nach der jüdischen Zeitrechnung der siebte Tag der Woche. Und in dem Wort Shabbat, Sabbat, steckt das Wort aufhören. Das ist so das eine, was im Sabbat steckt, aber das andere deutet auch die Grundbedeutung Ruhe an. Das heißt, die Ruhe von der Arbeit. Wir haben es ja so zwischenzeitlich, dass wir schon am Freitag Schluss machen, einige sogar schon freitags früh am Nachmittag. Und dann schlindern wir so in den Samstag rein und dann kommt der Sonntag so langsam dazu. Ursprünglich war es ja 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Und viele, die vielleicht auch noch von früher das so kennen, im Geschäftsleben oder im Handel, wissen, wovon das hat. Unabhängigkeit von den Gestirnen hat der Sabbat seine eigene Zeit. Und unser Sonntag ist eigentlich noch der heidnischen Zeitrechnung geschuldet von dem Sonnengott. Es war ein geweihter Tag für den Sonnengott. Und seit der Auferstehung des Herrn haben wir natürlich auch den Herrentag. Da komme ich gleich noch einmal dazu. Das heißt also zum Beispiel Apostelgeschichte 20 heißt es, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen. Oder aber in der Offenbarung schreibt der Apostel Johannes in Kapitel 1,10, ich, der Apostel Johannes, wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Der Sabbat erinnert durch die Arbeitsruhe daran, dass es Gott ist, der die Welt geschaffen hat, und dass es auch Gott ist, der die Welt in seinen Händen hält. Und dass es Gott ist, der uns das Leben schenkt, Gott der Schöpfer, weiß, was wir als seine Geschöpfe brauchen. Er der Schöpfer, wir seine Geschöpfe und wir sind erschöpflich. Er sagt, dass er uns oder dass er in der Wüste dem Volk das Gebot gegeben hat. Und da heißt es in den Geboten, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat, der Tag des Herrn, deines Gottes. da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also der Sabbat ist mehr als nur ein Tag der Ruhe. Er wurde von Gott gestiftet. Und wenn wir das begreifen, nur eins begreifen, dann ist es nicht die Arbeit, die uns an das Leben hält, sondern dann ist das Ruhen vor Gott, das uns am Leben erhält. Das zur Ruhe kommen, nicht die Arbeit, nicht der 8-Stunden-Tag, nicht der 10-Stunden-Tag, nicht der 12, sondern das Ruhen vor dem Herrn. Und das ist ganz wichtig, dass Gott uns dieses Geschenk gegeben hat, dass wir den Tag des Herrn haben und der uns von dieser Last auch einmal befreit, immer in diesen Tretmühlen zu sein. Und alles haben wir verstanden von seinem Wort. Wenn Gott ein Wort oder ein Gebot gibt, dann geht es nicht darum, uns zu bestrafen, sondern uns zu schützen. Und was wir jetzt hier aus diesem Vers nehmen, ist, Gott will es nicht nur schriftlich, intellektuell verstanden haben, sondern er gibt uns den Sabbat als Zeichen. Das heißt in Vers 12, und ich gab ihnen auch meinen Sabbattage zum Zeichen. Und das ist mehr als nur eine Ermahnung, sondern es ist ein Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Also es ist mehr als nur ein Wort, es ist auch ein symbolisches Zeichen. Ich hörte von einem Bruder, der in der freikirchlichen Gemeinde seinen Dienst versehen hat über einige Jahre, aber der dann doch irgendwie es nicht mehr so hinbekam und in eine Klinik eingewiesen werden musste. Und das Tragische war, er war nicht nur in der Klinik, er musste auch in die geschlossene Anstalt. Und ein anderer Bruder besucht ihn und er war dann so weit, das zu reflektieren, um zu sagen, der Herr gibt mir nun all die Sabbate zurück, die ich gebrochen habe. Er hat es ein Stück weit humorvoll aufgenommen. Aber es ist gerade auch so, wenn man im geistlichen Dienst ist, dass man denkt, das schaffe ich auch noch. Und ich kann das wirklich sagen, wir waren viele Jahre Missionare in Kenia. Ich kenne viele Missionare, die da auch ihre Familie und vor allen Dingen auch ihren Kindern gegenüber ungerecht waren. Ich war in Kenia für 7 Distrikte verantwortlich, wo ich jeden Sonntag gedient habe. Ich war wochentags in der Bibelschule, im Seminar, habe unterrichtet und an den Wochenenden habe ich die einzelnen Kirchengemeinden besucht. Und ich habe grundsätzlich immer, wenn ich in einem Distrikt fertig war, einen Sabbat, Sonntag eingerichtet, auch für meine Kinder und für meine Familie, auch als Zeichen, dass ich auch da sein soll. Und es ist ganz wichtig, dass wir da auch zur Ruhe kommen, wenn wir gefordert sind. Es gibt immer so viel zu tun, aber sich dann auch mal wieder zurücknehmen und das zu hören. Vers 13 ist also auch eine Warnung an uns. Aber das Haus Israel war mir ungehorsam, auch in der Wüste, und sie lebten nicht nach meinen Geboten und verachteten mein Gesetz. Und das Wichtige, was hier in dem Vers ist, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Sie entheiligten meine Sabbatgebote sehr. Jeder Sonntag, in dem wir uns hier treffen oder vor Ort sind, ist es ein freier Tag, weil Gott ihn eingerichtet hat, nicht die Gewerkschaft. Und auch nicht die Wirtschaft. Die Wirtschaft möchte auch den verkaufsoffenen Sonntag, was noch mehr wieder die Familie schmälern würde. Aber der Sonntag ist eine Einladung Gottes, die Arbeit aus den Händen zu legen und stattdessen die rettende Botschaft des Evangeliums zu hören. Wir sind natürlich mit vielen Kollegen unterwegs und hören auch von denen, was sie so am Wochenende planen. Und wenn wir da genau zuhören, dann planen sie eigentlich Stress. Und am Montag, wenn sie zurückkommen, dann müssen sie sich erstmal erholen von dem Stress, den sie geplant haben. Auch diese Enttäuschung, die sie hinnehmen mussten, da war die Latte zu hoch, das Ziel haben sie nicht erreicht. Es ist nicht so schön gewesen. Es gab Krankheit, es gab Streit, der Alkoholpegel war nicht hoch genug, sie konnten nicht abspannen oder er war zu hoch und sie können nicht anfangen. Wochenende ist für viele, viele Menschen einfach Stress. Es ist nicht das zur Ruhe kommen. Aber genau das brauchen wir. Und wenn wir jetzt in unserem Kulturkreis hier 52 Mal im Jahr zusammenkommen dürfen, dann feiern wir 52 Mal Ostern. Denn wenn wir uns am Sonntag treffen, das ist der Auferstehungstag des Herrn, dann haben wir immer so ein Mini-Ostern. Das heißt also, er hat nicht nur den Tod besiegt, er hat auch die Wurzel unserer Sünde besiegt. Das ist, woran wir uns freuen dürfen, wenn wir zusammenkommen. Und so haben wir dann Anteil an seinem Sieg und so haben wir auch dann Gemeinschaft mit dem Sieger. Lass uns das mal so bewusst werden, wenn jetzt nicht gerade Advent ist, wenn wir an den Sonntagen kommen, dass wir eigentlich seinen Auferstehungstag als Christen gedenken und feiern. Und dass wir dann auch von dem Sieg und von der Freude wieder herkommen dürfen und dass wir entlastet in die neue Woche hineingehen dürfen. Ich schließe nochmal mit Vers 11 und 12. Gab ich ihnen meine Gebote und lehrte sie meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Amen. Ich habe jetzt hier vorne Nummer 40 aufgeschlagen, das Lied Tochter Zion, freue dich. Aber wenn ihr ein anderes wünscht, das ist jetzt hier keine Frage, da dürft ihr ganz ehrlich sein, nein, das haben wir gerade heute schon dreimal gesungen, das brauchen wir nicht. Dann schaffen wir es auch ein viertes Mal. Also, wenn jemand einen anderen Wunsch hat, dann darf er es sagen. Okay, dann nehmen wir die Tochter Zion, die drei Verse.
Amen.
Ja, nachdem wir letzte Woche Kapitel 7 oder 6 und 7 betrachtet haben, kommen wir heute zu Kapitel 8 und es beginnt einfach nochmal so ein Rückblick. An dem Tage schenkte der König Ahasuerus der Königin Esther das Haus Hamas des Judenfeinds. Das ist also eine typische Situation, wie Sie von früher kennen, wenn jemand hingerichtet wurde, und da kommen wir dann eventuell auch noch nächste Woche drauf, wenn jemand hingerichtet wurde, wurde er als Staatsfeind betrachtet. Und wenn Haman am Galgen hängt, dann war er ein Staatsfeind. Und wenn er ein Staatsfeind war, bekam der König eben das, was dem Staatsfeind gehörte. Das heißt also, wenn jetzt hier das Esther zufällt, dann ist es nicht nur das Gebäude, in dem er gewohnt hat, sondern allumfassend auch die Ländereien, eben all das, was ihn ausmachte, was ihm gehörte, die Bankkonten, alles. Entscheidend aber ist hier das Wort des Judenfeindes. Haman des Judenfeindes, das heißt des Bedrängers. Und das haben wir in Kapitel 7, 4 und 6 gelesen, denn die Bedrängnis wäre nicht so groß oder der Feind und Widersacher. Und da braucht man jetzt gar nicht weit die Linien ziehen, wenn wir von dem Bedränger, wenn wir von dem Feind reden, dann geht es für uns symbolisch natürlich um Satan, aber auch nach außen um Menschen, die gegen das Volk Israel oder der Juden sind. Und Hamas wird jetzt hier also der personifizierte Judenfeind enttarnt. Und dann heißt es, und Mordechai wurde vom König empfangen, und da gehen wir davon aus, dass Mordechai jetzt eine Audienz hatte, in dem sich der Vorgang abspielt. Und jetzt kommt Esther wieder zum Zuge, sie hat nämlich gesagt, dass sie mit ihm verwandt sei. Und wenn wir uns da noch an erinnern, das ist natürlich jetzt schon lange her, geht in den November rein, das ist auch schon über 5 Jahre her, wenn wir jetzt vom Kalender sprechen, Kapitel 2, da hatte nämlich er Esther gesagt, nichts zu sagen, Kapitel 2, 10, aber Esther sagte ihm nichts von ihrem Volk und ihrer Herkunft, denn Mordechai hatte ihr verboten, sie sollte es nicht sagen. Ein paar Verse später eben nochmal, Esther hatte noch nichts gesagt von ihrer Herkunft und ihrem Volk, wie ihr Mordechai geboten hatte, denn Esther tat nach dem Wort Mordechais, wie zur Zeit, als er ihr Pflegevater war. Aber jetzt in dieser Phase, in dieser kritischen Phase, wird diese jüdische Abstammung bekannt gegeben. Und ich denke, das ist auch schon der erste Punkt für uns, wo wir in irgendeinem Gespräch an irgendeinem Punkt Zeugnis ablegen müssen. Ich denke nicht, dass wir jedes Mal von vornherein alles offenlegen müssen. Wir sollten sicherlich so leben, dass wir gefragt werden. Aber man wird auch sicherlich schon ahnen, wenn wir so leben, dass wir gefragt werden, warum wir so leben, dass wir gefragt werden. Aber wir müssen nicht immer von vornherein alles offenlegen, sondern wir können auch, glaube ich, ganz normal mit Menschen zu tun haben, in unserem Beruf, in unserem Alltag. Aber es wird der Punkt kommen müssen, wo wir Zeugnis ablegen müssen. Spätestens da, wo der Name Gottes oder irgendetwas anderes verlästert wird, dass man da deutlich sagt, da kann ich jetzt nicht mitmachen. Und wenn man das dann sagt, dann werden andere sagen, das habe ich mir schon gedacht. Ich hatte schon den Eindruck, dass du da nicht mitmachen kannst. Und dann kann man natürlich sagen, dann möchte ich dich auch nicht enttäuschen, dass ich einfach da über diese Linie nicht gehen kann. Bei dieser Audienz, die jetzt hier geschah, geschieht auch wieder ein symbolisches Handeln. Der König tat ab seinen Fingerreif, den er Haman abgenommen hatte, und gab ihn Mordechai. Das heißt also, bevor Haman am Galgen hängt, bevor er da auf diese 25 Meter Höhe geht, zieht man ihn den Fingerreif ab und symbolisch überreicht jetzt Xerxes ihn Mordechai. Davon lesen wir in Kapitel 3 oder haben gelesen, in Kapitel 3, 10, da tat der König seinen Ring von der Hand und gab ihn Haman, den Sohn Hammedats, den Agiter, dem Feind der Juden. Und Mordechai ist jetzt in einer vergleichbaren Position, wie wir das auch von Josef kennen, der als er Pharao in Ägypten war. Auch Josef bekommt einen Ring an seinem Finger, das lesen wir in 1. Mose 41. Und auch Josef bekommt ein kostbares Gewand und auch Josef bekommt eine goldene Kette um seinen Hals. Und Ähnliches lesen wir bei Daniel, bei Belsatzer in Kapitel 5. Da befahl Belsatzer, dass man Daniel mit Purpurkleid kleiden sollte, ihm eine goldene Kette um den Hals geben und er ließ vor ihm verkündigen, dass er der Dritte im Königreich sei. Er war der Dritte, Josef war der Zweite, Mordechai war auch der Zweite. Und immer wieder lesen wir, wie die Juden oder die Griechen sich also quasi, die Christen integrieren. Und ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt auch für uns, dass sie nicht überheblich sind, sondern dass sie loyal sind und ihren Dienst und ihre Verantwortung tun und übernehmen. Und das ist auch für uns wichtig, wenn wir Christen sind und kommen in höhere Positionen, dann dürfen wir sie annehmen. Das ist nichts, worüber wir uns schämen müssen. Aber wir dürfen sie nur in der Weise annehmen, wie wir auch dann als Christ dort leben können. Aber wenn wir sie haben, dann haben wir auch eine Verantwortung wieder für all den, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber wir müssen da loyal sein und ganz ehrlich und ganz einfach unseren Dienst tun. Die Loyalität Mordechais, und das haben wir in Erinnerung, rettete ja an einem Punkt auch das Leben Xerxes. Er hat nicht gesagt, das ist ein gottloser König, dem kann geschehen, was will, sondern er hat sich für ihn eingesetzt und hat diesen Mordkomplott verhindert. Esther setzt jetzt Mordechai über das Haus Hamas. Sie belastet sich nicht mit seinem Besitz. Das wird zwar hier nur so beiläufig erwähnt, aber ist hochinteressant, weil Mordechai über Nacht genauso reich wird, wie Hamas war. Ja? Er hat gar nichts dazu getan. Denken wir allein an die 10.000 Zentner Silber aus Kapitel 3, 9, die gehören jetzt Mordechai. Hat er gar nicht verdient. Hiob sagt in Kapitel 27, wenn er Geld zusammenbringt wie Staub und schafft Kleider an, wie man Lehm anhäuft, so wird er es zwar anschaffen, aber der Gerechte wird es anziehen und dem Unschuldigen wird das Geld zuteil. Und dann führt er das auch weiter aus mit verschiedenen anderen Bildern. Aber er weist darauf hin, dass der, der viel sammelt und viel schafft, sich gar nicht sicher sein kann, dass er es auch ausgeben wird. Und das ist sicherlich auch ein Bild, wie wir es haben im Neuen Testament von dem reichen Kornbauer, der sich sagt, so jetzt setz dich mal zur Ruhe, jetzt ist alles gut, ich weiß auch, wie es weitergehen wird, jetzt werde ich erstmal alle Jahre genießen und dann heißt es, du Narr, was dann? So dürfen wir sicherlich immer einen Blick haben auf das, was uns anvertraut ist, auf die Finanzen, auf die Häuser oder die Immobilien, alles, was für uns Gott schenkt. Aber es sollte nicht der Punkt sein, der unser Herz steuert, sondern immer wieder der Bezug zu seinem Wort und die Ehrlichkeit ihm gegenüber. Und alles andere, das sagt auch der Schreiber des Predigerbuches, alles andere ist Haschen nach dem Wind. Wir können es nicht halten. Wir kommen jetzt zu einem sehr merkwürdigen Vers, auf den ich im Laufe des Abends nochmal zurückkommen möchte. Es heißt in Vers 3, und Esther redete noch einmal vor dem König und fiel ihm zu Füßen und weinte und flehte ihn an, dass er zunichte mache die Bosheit Hamas, dem Agitas und seine Anschläge und die er gegen die Juden erdacht hatte. Was hier so nebenbei steht, ist die Tatsache, dass Esther noch einmal unerlaubt zum König geht. Und das zweite Mal ist genauso gefährlich wie das erste Mal. Sie tut es wieder gegen dem Gesetz und dem Gebot, von denen wir in Kapitel 4 lesen, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, muss damit rechnen, dass er stirbt, es sei denn, er zeigt das goldene Zepter. Und das war ja, was sie in Kapitel 4 sagt. Und dann sagt sie auch, geh hin zu Mordechai, versammel alle Juden in Susa und fastet für mich. Und sie schließt dann mit den Worten, komme ich um, so komme ich um. Und genau das tut sie hier ein zweites Mal. Es ist nämlich jetzt völlig offen, ob der Plan Hammans noch geändert werden kann. Er ist tot. Aber das Gesetz, das er in Gang gebracht hat, das lebt noch. Das ist das Gesetz der Meder und Perser. Und eins ist klar, die Gesetzesform verbietet es rein rechtlich oder rein juristisch. Man kann gar nicht davon ausgehen, dass sich jetzt irgendwas ändert. Der Feind ist tot, aber sein Gesetz gilt noch. Und das haben wir ähnlich auch. Wir wissen, dass Jesus Satan besiegt hat und trotzdem ist er noch unterwegs und tut nach seinen Gelüsten. In Vers 4 steckt jetzt der König wieder das goldene Zepter gegen Esther raus und wieder erfährt die Königin die sprichwörtliche Gnade unter dem Zeichen der Buße. Sie fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an. Das können wir uns gar nicht tief genug vorstellen, was das hier bedeutet. Ich hatte schon über das Wort Gnade gesprochen. Die Gnade, die ihr hier zuteil wird, ist keine billige Gnade, auch hier nicht. Sie hätte sterben können. Und dass Jesus zu Füßen fallen, das kennen wir von Simon Petrus, wo er sagt, hey, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist ein ganz, ganz tiefes Bild, was uns hier vor Augen gezeigt wird, wenn jemand weint und fleht. Hier geht es zwar um das irdische Leben, aber auch um der vielen Juden, die da dran sind. Aber wenn wir jetzt es auf Geistlichen sehen, wenn wir erkennen, dass wir ein sündiger Mensch sind, dann können wir gar nicht vor Jesus stehen, dann beugen wir uns, dann werfen wir uns zu Füßen. Oder wir kennen das auch aus Lukas 17, das greift uns vielleicht ein bisschen mehr, da ist die Heilung der Aussätzigen. Und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, das war ein Samariter. Jetzt stellt euch nochmal nur vor, wir hätten Migräne, kein Aussatz, nur Migräne, schlimm genug. Aussatz würde ja bedeuten, wir sind noch nicht mehr integriert in der Gesellschaft, wir müssen separat leben. Aber stellt euch vor jetzt, ihr würdet von Migräne geheilt. Was für dankbares Zeichen wir an Jesus senden würden. Und der Samariter tut das hier und Jesus antwortet und sprach, sind nicht 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Und das ist der Punkt. Wie viel haben wir von dem, was wir bekommen haben, schon zurückgegeben? Esther betet nicht und fleht nicht für sich selber. Esther, das sehen wir hier in Vers 5, stand auf. Sie hat das goldene Zepter gesehen, steht auf, trat vor dem König und sprach, gefällt es dem König und habe ich Gnade gefunden vor ihm und dünkt es dem König recht und gefalle ich ihm. Und das ist das Entscheidende hier, wieder setzt sich Esther ein als Mittel für andere. Ihr Leben ist zwischenzeitlich gesichert und das Leben Mordechais ist auch gesichert. Alles gut. Aber sie hat ihre Geschwister, ihr Volk nicht vergessen. Und Kapitel 8 wiegt juristisch viel, viel größer als Kapitel 7. Esther ersucht den König mit einem fast unmöglichen Widerruf. Sie bittet darum, so möge man die Schreiben mit den Anschlägen Hamas, des Sohnes des Hamadas, des Agitas, widerrufen. In der Vorbereitung war ich in diesem Augenblick an das Gespräch mit dem Herrn und Abraham erinnert. Ihr kennt das aus 1. Mose 18. Abraham blieb stehen vor dem Herrn und sprach zu ihm, willst du den Gerechten mit den Gottlosen umbringen? Und dann hat Abraham diesen Mut, einfach mal zu handeln. Und er beginnt bei der Zahl 50. Wenn 50 da sind, dann kannst du doch noch diese 50 Willen mit den Gerechten und die Ungerechten umbringen. Dann überlegt er kurz und sagt, nein, 50, vielleicht ein bisschen hoch, 45. Und jetzt können wir uns das richtig vorstellen, wenn wir jetzt in so einer Position wären bei unserem Chef und würden vielleicht über einen Tarif verhandeln und würden immer wieder neu anfangen. Ich denke, beim dritten Mal würde er sagen, jetzt reicht's aber. Ne? Aber so ist er, Abraham hier. Er kommt von 50 auf 45, von 40 auf 30, von 20 auf 10. Und selbst diese 10 waren nicht da. Wir sind heute viel mehr als 10 hier in diesem Raum, aber diese 10 waren nicht da. Da sagt er, ach, zürne nicht her, dass ich noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Das ist jetzt hier die Schiene, die Esther betritt. Sie setzt sich ein für ihr Volk. Sie sind nicht auf Augenhöhe. Abraham war nicht auf Augenhöhe mit dem Herrn und Esther ist nicht auf Augenhöhe von Xerxes. Sie ist auf Gnade angewiesen, aber sie ist nicht völlig entmutigt. Sie steht da als Bittstellerin für die Juden und noch wissen wir nicht, wie es weitergeht. So möge man das Schreiben mit den Anschlägen und so weiter ändern. Ein weiteres Mal fasziniert mich hier so die Klugheit, auch mit der Esther rangeht. Sie weiß natürlich zwischenzeitlich, dass Haman mit Xerxes das beschlossen hat. Aber sie erinnert ihn nicht an seinen Fehler. Denn er hatte ja zugelassen, dass diese Schuld und dass diese Katastrophe eingeleitet wird. Und ich denke auch, dass wir hier von Esther lernen können, wie Jesus selber sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter den Wölfen, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ich denke, auch das kann dazu gehören, dass wenn wir in Verhandlungen sind, ich denke gerade als Missionare, wenn man im Ausland ist und über viele, viele Dinge entscheiden muss und viele Dinge auch versucht, zollfrei in das Land reinzubekommen, dass man diese Kombination braucht. Klug und ohne falsch. Dass man die Angaben ändern kann. Ich erinnere mich, als wir das zweite Mal nach Kenia ausgereist sind, da hat es fast 2 Wochen gedauert, bis wir die Sachen aus dem Hafen bekamen. Und dann nannte mir der Zollbeamte eine Riesensumme, die nun zu bezahlen wäre. Und dann habe ich gesagt, wieso das denn? Wir sind doch Missionare. Da hat er gesagt, ja, aber wir sind ja schon einmal in das Land eingereist und wir hätten ja schon beim ersten Mal Nachlass bekommen. Dann habe ich ganz kurz darüber nachgedacht, wie viel Geld das der Mission kosten wird. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ist denn das, wenn das alles meiner Frau gehört, wenn sie jetzt das erste Mal einreist? Ja, dann müssten wir das ganz neu berechnen. Und dann haben wir das neu berechnen lassen und haben weit, weit, weit viel erspart. Und ich habe nichts Falsches gemacht. Ich habe die Pässe abgegeben, das Einzige, es dauerte wieder 10 Tage, bis wir an die Sachen rankamen. Aber es war mir einfach die Sache wert, ehrlich zu sein, aber auch zu überlegen, wie kann ich hier etwas sparen, wie kann ich das Geld safen und denselben Effekt zu haben. Und sie baut ihm quasi jetzt hier eine goldene Brücke, dass sie seine Mitschuld bewusst verschweigt. Sie sagt nur, wie kann ich in dem Urteil zusehen, dass mein Volk treffen würde und wie kann ich zusehen, dass mein Geschlecht umkäme. Wie gesagt, das ist nicht zu unterschätzen. Ihr Leben ist gesichert. Aber jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und das ist auch wieder die Schiene, in der zum Beispiel Mose uns deutlich wird, in 2. Mose 32. Da hat das Volk gesündigt und er setzt sich aber für das Volk ein. Oder ein ganz bedeutender Vers auch für mich, gerade als Vater von 3 Söhnen, ist Hiob 1,5. Ich habe oft über Hiob nachgedacht. Da heißt es im Kapitel Hiob 1,5, Hiob machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer Zahl, denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen, so tat Hiob alle Zeit. Hiob denkt, vielleicht haben sie einen über den Durst getrunken, vielleicht haben sie Dinge gemacht, die nicht gut waren, und er opfert für seine Söhne. Ich denke, dass wir als Eltern, als Großeltern auch eine Verantwortung haben für unsere Kinder. Auch einstehen für unsere Kinder, auch im Gebet. Dass wir sie immer wieder vor dem Herrn tragen und auch wenn sie gläubig sind, immer wieder für sie beten und bitten, dass er ihr Leben, auch geistliches Leben, bestätigen möchte. Esther steht also hier in der Linie wie viele Große, wie Judah, wie Jeremia, wie Nehemia, aber auch wie der Apostel Paulus uns in Römer 9 sagt. In Römer 9 sagt der Apostel Paulus, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meinen Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Das ist sicherlich nicht leicht, sowas zu sagen. Aber das ist das Bild, was Esther uns hier gibt. Und deswegen habe ich das auch hier geschrieben, warum bin ich zufrieden, wenn es mir gut geht. Äußerlich ist bei Esther alles in Ordnung. Und bei Mordechai auch, der ist jetzt reich. Der hat kein Problem mehr, der kommt klar. Aber es ist halt die Frage, wie weit ist mein Nächster von mir entfernt? Und das sind also die ganz praktischen Dinge, wenn wir Evangelisation haben. Oder wie ich als Christ die Missionsarbeit unterstütze. Wie nah ist mein Nächster entfernt, wenn ich an Verfolgung denke, an meine Verwandtschaft und all das. Und ich glaube, dass wir hier vieles lernen können, dass wir uns nicht nur freuen sollen, dass es uns gut geht, dass wir als Christen eine Perspektive haben, eine Zukunft haben, sondern dass wir auch einfach dann unser Leben, was wir neu geschenkt bekommen haben, einsetzen müssen. Ich will noch nicht mal sagen dürfen, sondern einsetzen müssen, dass andere auch davon partizipieren dürfen. Vers 7, da sprach der König Asaphorus zu Königin und zu Mordechai, dem Juden, siehe, ich habe Esther das Haus Hammers geschenkt und man hat ihn einen Galgen gehängt, weil er seine Hand an die Juden gelegt hat. Und gezählt der König auf all das, was er schon getan hat. Er hatte Haman hängen lassen, er hatte Esther das Vermögen gegeben, also er war, wie wir ihn kennen, in Geberlaune. Und so war Xerxes wirklich. Das habe ich oft gesagt, er war wirklich freizügig. Und das fällt eben hier auch. Und jetzt kommt er dann eben als König in der Autorität und dann sagt er, so schreibt nun ihr wegen der Juden, wie es euch gefällt. Das ist Xerxes, so wie wir ihn kennen. In des Königs Namen und siegelt es mit des Königs Ring, denn ein Schreiben, das in des Königs Namen geschrieben und des Königs Ring gesiegelt wird, durfte niemand widerrufen. Ich sagte schon, juristisch wiegt Kapitel 8 schwieriger als 7. Und Xerxes gibt jetzt die Handlung wieder aus der Hand. Er hat sie bei Haman aus der Hand gegeben und er gibt sie wieder aus der Hand. So schreibt nun ihr wegen der Juden, wie es euch gefällt. Er will nicht selber schreiben, aber er will sicherstellen, dass das versiegelt wird, dass es Gesetz ist. Und das ist auch schon negativ gekommen, Kapitel 1, wenn wir uns daran erinnern, bei Vashti. Da heißt es, gefällt es dem König, so lasse man ein königlich Gebot von ihm ausnehmen und unter der Gesetze der Perser und Meder aufnehmen, sodass es nicht aufgehoben werden darf, dass Vashti nicht mehr von dem König kommen dürfte und der König ihre königliche Würde einer anderen gebe, die besser ist als er. Wir sehen das auch bei Daniel Kapitel 6, die Verse 9. Da spähen sie Daniel aus und gucken, wo seine Schwachstelle ist. Und dann stellen sie fest, alle Bücher sind sauber. Die Kassenprüfer kommen und können nichts entdecken, wo das Problem ist. Und das Einzigste, er betet zu Gott, des Jahwe in Israel. Und dann beschließen sie darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf. Nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist, so ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Dann bereut er es. Aber das muss uns klar sein, es war geschrieben und weil es geschrieben war, konnte es nicht ungültig gemacht werden. Man konnte nicht sagen, oder habe ich mich jetzt vertan. Das heißt also, wir brauchen jetzt ein neues Gesetz. Ein ganz neues Gesetz. Das alte steht und das kann nicht aufgehoben werden. Das wäre ja einfach. Jetzt brauchen wir ein neues Gesetz. Und warum wiederhole ich das Mittwoch für Mittwoch? Weil Gott sein Gerichtswort auch nicht aufhebt. Sein Urteil über diese Welt auch nicht ändert. Auch in unseren Kreisen kann ja die Gefahr der Allversöhnung bestehen, wo man sagen wird, naja, wird schon werden. Aber denken wir an das Wort des Herrn. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wenn schon ein irdischer König Gesetze erlassen kann, die er nicht ändern kann, wie viel mehr der Schöpfer, dem diese Erde gehört. Und wenn er beschließt und wenn er spricht, das lesen wir in dem Psalm, dann geschieht es, dann steht es da, dann ist es so. Und so sind alle Schatten, die wir im Alten Testament haben, auch zukünftig zu bewerten. Er hat in der Vergangenheit schon Völker ausgerottet. Und er wird auch in Zukunft sein gerechtes Urteil sprechen. Deswegen können wir nicht von dem sozialen Evangelium profitieren, sondern wir müssen Gott bei seinem Wort nehmen, dass er es ernst meint. Und dieser Ernst, den Esther hier erkennt, der muss auch uns treffen. Dass wir eben nicht nur zufrieden sind mit dem, was wir haben, wie es uns geht, sondern dass wir auch eingestehen für die Schwester, die vorne an der Front sind, ob das nun auf der Kanzel ist oder auch Missionare, oder auch die Literatur, die geschrieben wurde, die angegriffen wird und so weiter, dass wir da genau hinsehen. Wir kommen jetzt zu einem ganz spannenden Punkt und das ist jetzt Vers 9. Da wurden gerufen des Königs Schreiber zu jener Zeit im dritten Monat, das ist der Monat Sivan, am 23. Tage. Und dann kommt eine Ähnlichkeit mit Kapitel 3 von Vers 12 bis 15, das spreche ich nicht an. Aber wenn wir das jetzt einmal sehen, jetzt haben wir den dritten Monat, das ist der Monat Sivan. Und schaut einmal auf der Rückseite von den Blättern, die ich euch gekopiert habe. Da sehen wir es deutlich. Da haben wir, Hammers Edikt war am ersten Monat Nissan. Und jetzt haben wir Sivan. Seht ihr das? Da sind also unsere Sachen da drunter, also von dem gregorianischen Kalender dazwischen. Und da haben wir jetzt deutlich zu erkennen, dass ungefähr 2,5 Monate vergangen sind. Wenn wir den Text nur lesen, dann denken wir, das ist immer ein Tag später. Aber wenn wir genau hinsehen und da, wo die Bibel Auskünfte gibt, solche Auskünfte uns genau Daten nennt, dann müssen wir davon ausgehen, dass es hundertprozentig so ist. Das heißt also, in dem Ablauf sind wir jetzt ungefähr 2,5 Monate später. Und jetzt überlegen wir kurz, wenn Mordechai am gleichen Tag, also Nissan, am gleichen Tag, also am 13. oder einen Tag später, am 14. zu Esther gegangen ist, und Esther lässt ein dreitägiges Fasten aufrufen, dann hätten wir den 14., den 17. oder 18. Nissan. Wir haben aber den dritten Monat und wir haben den 23. Tag. Ich kann diese fehlenden 2 Monate nicht begründen. Aber wir müssen sie zur Kenntnis nehmen. Der Kalender, den ihr jetzt hier auf der Rückseite habt, gleich den von Julius Caesar. Also auch unser gregorianischer Kalender hat eine Änderung 1582 erfahren. Ursprünglich begann unser Jahr mit März. Also März, April, Mai, Juni, Juli, August. Und deswegen haben wir September. Septem bedeutet ja 7, Octem ist 8, Novem ist 9 und Dicem ist 10. Aber die haben nach der Kalenderreform das nicht geändert. Die haben dann zwar Januar und Februar davor gesetzt, aber die Zahlen nicht geändert. Deswegen haben wir Dezember als 12, ist aber 10. Ja? Und wenn ihr jetzt hier auf diesen jüdischen Kalender guckt, also, dann seht ihr das auch, das Jahr beginnt eben anders verzögert. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche noch einiges zu den Kalendern sagen. Aber dass wir es verstehen, alles, was wir haben, ist nicht in Stein gemeißelt. Das wurde im Laufe der Jahre immer wieder geändert. Und wenn wir jetzt mal angucken, unseren einfachen Kalender, dann haben wir von Januar bis Juni Götternamen. Dann haben wir Juli, Julius Caesar, der sich als Gott verstand. Und dann August, Kaiser Augustus, ist auch ein Gott. Und dann fiel der nichts mehr ein, dann haben sie durchgezählt. Ja? 8, 9, 10, 11, 12. Aber was hier augenscheinlich ist, ist einfach, dass zwischen diesen Kapiteln 2 Monate liegen. Und ich sagte schon, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich glaube, dass diese Lücke zwischen Vers 2 und 3 zu sehen ist, wo es heißt, und Esther redete noch einmal mit dem König. Wahrscheinlich hat Esther die ganze Zeit auch wieder gezittert und gebibbert. Und hat dann den Mut gekommen und sagt, jetzt gehe ich noch einmal hin, komme ich um, so komme ich um. Und dann haben wir ja gelesen, fiel zu Füßen, weinte und flehte ihn an. Ich glaube, dass Esther in diesen 2 Monaten nicht wirklich glücklich war. Dass sie es auf ihrem Herzen getragen hat, dass sie wahrscheinlich auch öfter mit Mordechai darüber gesprochen hat. Auf jeden Fall kommt jetzt der Punkt, dass der König wieder mit sich reden lässt und es wurde geschrieben, wie Mordechai gebot, an die Juden und an den anderen Fürsten und Statthalter und Obersten in den Ländern von Indus bis Nil in den 127 Ländern, in einem jedem Lande in seiner Schrift, in einem jeden Volk in seiner Sprache, auch den Juden in ihrer Schrift und Sprache. Das ist jetzt unterschiedlich zu Kapitel 3, da war das nicht. Also Kapitel 1, den Edikt des Hammans, da gibt es 2 Unterschiede. Die werden hier nochmal von Augen gestellt. Wir sehen einmal die Größe des Reiches, das bleibt. Aber jetzt tauchen neue Adressaten auf, jetzt tauchen auch die Juden auf. Und die bekommen das jetzt auch in ihrer Schrift und in ihrer Sprache. Wir gehen davon aus, dass es feste Gemeinschaftsverbindungen gab. Wir könnten uns gut vorstellen, dass es damals schon Synagogen gab, dass es an die Synagogenvorsteher gegangen ist. Auf jeden Fall in ihrer eigenen Schrift und ihrer eigenen Sprache. Und es wurde geschrieben in des Königs Namen, mit des Königs Ring besiegelt. Und jetzt sendet er die Schreiber und die reiten auf die besten Pferde. Vorher waren es noch Läufer. In Kapitel 3. Jetzt sind es nicht nur Pferde, sondern jetzt sind es die besten Pferde. Und der Punkt an diesem ist hier, auch dieses Schreiben ist jetzt unwiderruflich. Das erste Schreiben konnte nicht geändert werden. Stand, steht. Und dieses zweite Schreiben kommt jetzt hinzu. Und jetzt stehen diese beiden Schreiben nebeneinander, parallel. Das erste konnte nicht genommen werden, das zweite ist nicht wichtiger, genauso wichtig. Hat dieselbe Autorität und steht jetzt gegenüber. Darin gab der König den Juden, in welchen Städten sie auch waren, 127 Provinzen, die Erlaubnis, sich zu versammeln und ihr Leben zu verteidigen und alle Macht des Volkes und alles Landes, die sie angreifen würden, zu vertilgen, zu töten, umzubringen, samt den Kindern, Frauen und ihr Hab und Gut und zu plündern, an einem Tag in allen Ländern des Königs Ahasverus, nämlich am 13. Tage des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Achten wir jetzt erstmal auf die ausdrückliche Erlaubnis, sich zu versammeln. Das bedeutet so viel, sie durften bewaffnete Truppen zusammenziehen. Das zweite ist, sie dürfen ihr Leben verteidigen. Das heißt, Defensive ist erlaubt. Sie sind nicht erlaubt anzugreifen. Aber wenn sie angegriffen werden, dürfen sie jetzt ihr Leben verteidigen. Sie haben eine Chance. Vorher durften die Juden nicht angreifen. Jetzt dürfen sie es. Aber nur verteidigen. Das ist ganz wichtig, damit wir das Richtige verstehen. Und unter dieser Voraussetzung, dass sie angegriffen werden, dürfen sie vertilgen, dürfen sie töten, dürfen sie umbringen. Aber nur, wenn sie angegriffen werden. Es ist ganz entscheidend, dass das nicht im falschen Licht geschieht. Jetzt dürfen sie mal einen Tag draufhauen. Nein, auch nur an einem Tag, wenn sie an dem einen Tag angegriffen werden. Wenn wir natürlich jetzt hier lesen, Kinder und Frauen, dann sind wir immer so ein wenig angesprochen und sagen, wie kann man das zulassen? Aber ich denke, dass wir selber Fernsehbilder gesehen haben, wie auch in den Krieg in Syrien und den anderen immer wieder Frauen und Kinder als lebendige Schutzschilder eingesetzt werden. Oder gerade auch, wenn ihr die Bilder gesehen habt aus Berlin, als gegen Israel demonstriert wurde, dann sind auch immer sehr viele weibliche Personen unterwegs. Und es ist natürlich schwerer, sich einer Frau, wenn ein Soldat oder Soldatin steht, einer Frau zu nähern als den Kindern. Aber hier geht es einfach darum, dass sie nicht angreifen dürfen, dürfen aber in dem Fall sich verteidigen und dann eben auch das. Wichtig ist eben auch der eine Tag, ja? Nämlich am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Also ein einziger Tag ist beschränkt und der Monat ist definiert, da gibt es gar kein Vertun. Und diesen Tag hat natürlich auch ein Wissenschaftler ausgerechnet und er kam dabei auf den 8. März 473 vor Christus. Ob das nun stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren da schon ganz schlaue Köpfe unterwegs und haben sich das genau angesehen. 473 vor Christus am 8. März nach unserem Kalender. Aber das ist, wie gesagt, das sind Spekulationen. Wir müssen auch hier wieder überlegen. Ne? Wir haben einen Mondkalender. Ein Mondkalender hat 29,5 Tage. Wir haben einen ganz anderen Rhythmus. Dieses Jahr ist zum Beispiel das Jahr 5777. Nächstes Jahr ist 5778, also wir liegen in keiner Weise zusammen, auch die Monate. Wenn wir den 15. haben, also übermorgen, dann ist in Israel der 1. des Monats. Also da gibt es viele, viele Dinge, ich versuche das mal runterzubrechen an einem anderen Punkt, aber spannend ist es durchaus, sich damit einmal zu beschäftigen. Und eine Abschrift des Schreibens aber sollte als Gesetz erlassen werden in allen Ländern, allen Völkern, dass die Juden für diesen Tag bereithalten würden, sich zu rächen an ihren Feinden. Also wir haben jetzt hier ein Verteidigungsgesetz. Wir haben rein Defensivarbeit. Es geht also darum, man kann sich jetzt überlegen, greife ich die Juden an oder greife ich sie nicht an. Und jetzt wussten sie, wenn ich angreife, dann dürfen die sich verteidigen. Und das Zeitfenster, das könnt ihr auf der Rückseite sehen, steht noch weit offen. Wir haben noch 9 Monate bis Adar. Ne? Das seht ihr, also Adar, wir haben jetzt Sivan, dann kommen noch die folgenden Monate dazwischen. Das ist also nicht übermorgen. Und auch das ist uns klar, das muss erstmal rumkommen. So, die reitenden Boten sind auf den besten Pferden unterwegs und eilen und das Gesetz wurde in der Festung Susa angeschlagen. Vers 15, Mordechai aber ging hinaus vor dem König im königlichen Kleidern, blau und weiß, mit einer großen goldenen Krone, angetan mit einem Mantel aus Leinen und Purpurwolle und die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Auch hier erleben wir, das hatte ich schon gesagt, etwas, was wir bei Josef erleben, was wir bei Daniel erleben. Mordechai ist jetzt Vizekönig, aber erinnern wir uns nochmal an Kapitel 3, 15. Und der König und Haman saßen und tranken, aber die Stadt Susa war bestürzt. Das war bei Hamans Edikt. Und jetzt haben wir Kapitel 8, Susa war fröhlich und die Stadt jauchzte und war fröhlich. Und das ist einfach der Unterschied. Aber jetzt kommt ein ganz, ganz bedeutender Punkt, da muss ich mich noch beeilen, dass wir den besprechen in Vers 16. Für die Juden aber war Licht und Freude und Wonne und Ehre gekommen. Hier möchte ich auch noch einmal das Buch der Sprüche bemühen, weil in Sprüche 11,10 heißt es, eine Stadt freut sich, wenn es den Gerechten wohlergeht und wenn die Gottlosen umkommen, wird man froh. Das steht also in Sprüche 11. Und genau das haben wir hier. Aber wir haben in diesen Worten, die oben stehen, bemerkenswerterweise drei messianische Begriffe. Und ich möchte die einfach der Kürze halber alle nur aus Jesaja nehmen. Wir haben also Licht, Freude und Wonne. Ehre ist etwas streng genommen anders. Es heißt in Jesaja 9,1, das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht über dem, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Das zweite ist die Freude. Jesaja 9,2. Du wächst lauter Jubel und du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Und Wonne, Jesaja 35,10, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen nach Zion mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihren Haupt sein, Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Das ist ein ganz, ganz tiefer Blick hier hinter den Kulissen. Und das jüdische Ohr würde jetzt wahrscheinlich klingeln, viel mehr als bei uns. Weil die mit diesen Worten, auf die gerade messianischen Worte, viel mehr anfangen können, als wir, wenn wir sie in Hebräisch hören würden. Ehre können wir natürlich auch Worte finden, auch bei Jesaja, aber Ehre fällt jetzt hier streng genommen raus, weil wir in dem Buch eigentlich Ehre nur immer in menschlicher Weise erfahren. So zum Kapitel 1, dass es bei Ehren gehalten wurde, oder Kapitel 6, dass die Ehre über Mordechai kommt. Also das ist dieser menschliche Aspekt, nicht der messianische. Dass dem Messias auch Ehre dargebracht wird. Wir wissen das auch beim Einzug in Ägypten, in Jerusalem, dass das am Palmsonntag geschehen ist, das wissen wir alle. Aber diese drei Worte sind einfach auffallend, weil es Licht, Freude und Wonne sein wird, wenn der Herr wiederkommt in dem messianischen Reich. Von daher gesehen haben wir hier zwei Sachen, einmal in den Ländern, die Verkündung des Gesetzes, und da war eben diese Freude und die Wonne, und das erinnert uns wieder an den Gastmahl und den Festtag, der dann auch später ausgerufen wird. Und für Festtag steht immer dann dasselbe Wort wie bei den persischen Festmählern. Das heißt also, bei den persischen Festmählern floss Wein und es war Freude und Wonne. Das wird dann später auch bei dem Purimfest so sein, weil sie kupfern das natürlich da ab. Aber was ein entscheidender Punkt ist hier, und viele aus den Völkern im Lande wurden Juden, denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen. Das ist nämlich streng genommen auch eine Sache, die sein wird, die eine messianische Weissagung des Propheten Jesaja. In Jesaja 14 lesen wir, denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie in ihr Land setzen. Und Fremdlinge werden sich zu ihnen gesellen und dem Hause Jakob anhangen. Also auch hier wieder ein kleiner Schatten von dem, was noch kommen wird. Und das lesen wir auch bei Sacharja, Sacharja 8,23. So spricht der Herr Zebaoth, zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Und das ist einfach diese Zuwendung, wir sind Heiden, dass wir uns zuwenden dürfen zu dem Volk Israel, zu dem Gott Israel. Und das ist natürlich der Punkt, wo der Text viele Fragen aufwirft. Warum bin ich zufrieden, wenn es mir gut geht? Warum gehe ich nicht weiter mit dieser Freude? Und da ist auch dieser Punkt dann, warum werde ich gehasst, nur weil ich ein Jude bin, oder warum werde ich gemieden, weil ich ein Christ bin? Warum sind Juden und Christen so gefährlich? Was ist der Unterschied? Was macht den Unterschied aus zu anderen Religionen? Eins ist natürlich, dass es Freiheit ist für mich, es selbst zu entdecken und auch selbst zu entscheiden. Und das Vermeintliche, was die Welt als Freiheit erkennt, wird nicht verstanden, weil der Heilige Geist nicht da ist. In weltlichen Vorstellungen, da können wir auch Römern lesen, im Römerbrief oder auch im Korintherbrief, dass die menschliche Weisheit für Torheit erkannt wird vor Gott. Aber selbst fühlt man sich so klug und so schlau. Und das ist auch, was wir in der Schrift immer wieder sehen, dass Menschen gegen sein Volk arbeiten, weil es einfach stört. Sie tun nichts. Ich erinnere nochmal an Mordechai. Er verhindert den Mord des Königs. Sie arbeiten positiv, sie integrieren sich. Und doch sind sie anders und deswegen stören sie. Ich will hier schließen mit Psalm 2, der uns, glaube ich, hier so Antwort geben kann. Es heißt in Psalm 2, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Und jetzt geht's los. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Und jetzt sagen diese Könige bei irgendeinem Parteitreffen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Und was sie damit meinen, ist die Tora, das Gesetz. Sie sagen, das Gesetz bindet die Menschen, deswegen sind die Menschen nicht frei. Und wenn wir das wegnehmen, dann sind sie erst frei. Und wir alle wissen, was das bedeutet, wenn wir die Bibel nicht mehr haben, die Schrift nicht mehr haben. Dann sind wir nicht frei, dann sind wir Sklaven. Und deswegen heißt es in Vers 4 hier, Psalm 2, aber der Herr im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Und das ist der Punkt. Was mich hier so tief treibt, ist, das Wort des Herrn ist mehr als das Gesetz der Meder und Perser. Er hat es gesprochen, er wird es tun. Wir können niederfallen vor ihnen. Wir können um Gnade flehen für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen. Wir können um Gnade flehen, mehr können wir nicht tun. Und wenn Gott erhört, dann tut er mehr, als wir eigentlich verstehen können. Warum hassen uns die Menschen? Warum sind wir so gefährlich? So persönlich kann ich 1:1 da keine Auskunft geben. Aber ich sage einmal oder zitiere hier einmal Jesu Worte aus Johannes 15, 25. Da heißt es, aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Grund. Das könnt ihr nachlesen, Psalm 69, Vers 5. In Psalm 69, Vers 5, da klagt David, was Jesus erleben muss. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr als Haare auf dem Haupt. Die mir zu Unrecht Feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Das ist diese Ungerechtigkeit, mit der wir zu tun haben. Und wir werden nicht immer alles erklären können. Aber weil wir anders sind, weil wir uns nicht überall beugen, weil wir die Zahlen vielleicht nicht beugen, 5 nicht gerade sein lassen. Deswegen kann man mit uns nichts anfangen. Weil wir dem Gott treu sind, unserem Schöpfer. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wenn wir ihm treu sind, müssen wir dem anderen untreu sein. Das geht gar nicht anders. Und deswegen werden Menschen immer gute Gründe finden, warum wir böse und schlecht sind, solange der Herr nichts Wahres daran erkennt. Wenn es so ist, und das schreibt auch Petrus in seinem Brief, dass wir um seiner Ehre willen im Gefängnis sitzen, dann sitzen wir da richtig. Nicht, weil wir Diebe sind, weil wir Mörder sind, sondern nur, weil wir seinen Namen bekannt haben. Und das ist auch der Punkt hier bei den Juden, bei dem jüdischen Volk. Oder wenn wir für die verfolgte Gemeinde beten, da Da sind Menschen, die werden auseinandergerissen, Kinder von den Eltern und so weiter, all das. Häuser werden genommen, enteignet und ganz schlimme Dinge geschehen da einfach um des Namens Jesu willen. Und das ist der Punkt hier. Wenn wir das erkennen, dann dürfen wir nicht mutlos werden, sondern dann sollen wir einfach weiter ringen und beten, dass sich der Name des Herrn da durchsetzen kann und er verherrlicht wird. Und das ist die Frage, ob wir uns da höher einschätzen als Jesus selber. Jesus hat Kranke geheilt, Tote auferweckt, hat alles getan, sind wir mehr als er. Und trotzdem hat man ihn gehasst. Das muss uns einfach deutlich sein, wenn wir das tun, was wer von ihnen möchte, dann werden sie uns auch hassen und verachten. Wir haben das Vorrecht, in einem Land noch zu leben, wo es nicht so offensichtlich ist. Aber es gab Zeiten, da kam auch vorne durch die Tür die Gestapo rein und hat Leute verhaftet. Und das gab es in vielen anderen Ländern und gibt es auch heute noch in vielen Ländern. Also was für ein Pfund wir hier in der Hand haben, womit wir wuchern dürfen, zu des Herrn Ehre, das muss uns auch sicherlich bewusst werden. Und Esther wirft dir so einen kleinen Schatten ab und sagt einfach, mir geht's gut, aber ich kann die Menschen nicht vergessen, die umgebracht werden, die leiden müssen, nur weil sie Juden sind. Oder wie wir sagen, ich kann die Menschen nicht vergessen, die umkommen werden, nur weil sie Christen sind. Oder aber auch in der Missionsarbeit, dass ich einfach sagen muss, mein Auftrag ist mit dabei, die Sache zu unterstützen und vielleicht auch finanziell zu unterstützen, wenn ich nicht selber gehen kann. Aber zumindest dafür beten, dass Menschen von dieser Botschaft erreicht werden. Denn Gott wird sein Programm nicht ändern. Wenn er beschlossen hat, wiederzukommen, wenn er beschlossen hat, zu richten, die Lebendigen und die Toten, dann wird er es tun. Aber wir können um Gnade flehen für die, der er uns aufs Herz gelegt hat. Also, schließe ich noch einmal mit den Worten Jesu, aber es muss das Wort erfüllt werden, das in dem ihren Gesetz geschrieben ist, sie hassen mich ohne Grund. Amen. Liebe Geschwister an den Lautsprechern, für heute muss ich mich verabschieden und wünsche noch eine gesegnete und friedliche Adventszeit, so der Herr will. Und wir leben, werden wir uns dann nächste Woche wiederhören. Bis dann. Tschüss.